Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Er wird zusammen mit Günter Netzer, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und vielen anderen Profifußballern genannt. Ich begrüße herzlich heute Klaus Mehler.
Hallo.
Und du hast auch deine liebe Gattin mitgebracht, die Dagmar.
Jawohl.
Ja, Klaus, wie war das denn mit dem Fußball? Wann hast du damit angefangen? War das schon so ein Kindheitstraum, mal Profifußballer zu werden?
Ja, also ein Kindheitstraum, sage ich mal, mit 8 Jahren noch nicht. Da habe ich noch nicht dran gedacht. Aber mit 8 Jahren hat mein Vater mich angemeldet, da am örtlichen Verein in der Rhön. Ja, und dann im Laufe der Jahre dann, wo ich dann immer besser, ich wurde dann halt in so Kreis- und Bezirksauswahl berufen. Und dann hat sich das schon immer mehr verfestigt. Und dann gab ja der Tag dann mit 15 Jahren, wo ich dann von Talentsuche von Eintracht Frankfurt entdeckt worden bin auf dem Auswahlturnier. Und da ist der Traum natürlich näher gerückt dann diesbezüglich.
Aber du bist ja immer im Amateurbereich geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kam das denn, dass du dann in der ARD Sportschau gelandet bist und das Tor des Monats geschossen hast?
Ja, das war so gewesen. Ich habe in Frankfurt für den Stadtteil von Frankfurt in Fechenheim gespielt. Da gab es ein Entscheidungsspiel damals in der Kreisoberliga und waren wir punktgleich mit DJK Bad Homburg. Und ja, und das haben wir seinerzeit mit 4-0 gewonnen und ich hatte es 1-0 geschossen oder in meinem Fall geköpft. Und da war halt ein Amateurfilmer da, der sich so spezialisiert hat eigentlich auf Profimannschaften wie Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, Darmstadt 98 oder damals TV Großwaldstadt, Handballer in der Bundesliga. Und hat die nächsten Spiele, die Gegner, hat er auf VHS-Kassette aufgenommen und hat es dann den Vereinen zur Verfügung gestellt. Also die Älteren können sich an VHS vielleicht noch erinnern, ja. Und das war ja damals in der Zeit, Juni 1980, wo ich das Tor geschossen habe. Da war die Europameisterschaft, war ja nichts mehr Bundesliga. Und da hat er einfach geguckt, wo ist ein Entscheidungsspiel, ein gutes Spiel. Und da ist er hin und hat das einfach gefilmt. So ist das erstmal grundsätzlich entstanden, ja. Und der hat das eigenmächtig dann an die ARD Sportschau, in die Redaktion geschickt und hat gesagt, das würde er gut befinden, das wäre wie ein Tor des Mondes. Aber keiner in Fechenheim ist da nur im Ansatz überhaupt im Kopf gehabt, dass das so ein spektakuläres Tor war, also keiner. Ja? Und er hat das eigenmächtig gemacht und dann ist das, irgendwann kam der Anruf und sagt, ja, ist für das Tor des Monats bist du berufen worden. Da waren wir in Fechenheim, ich und alle da Mitspieler natürlich völlig überrascht, weil wir wussten da ja gar nichts von.
Was war denn jetzt das Besondere an dem Tor? Ich glaube, da waren ja noch 2 andere beteiligt, die haben auch Medaillen bekommen. Und selbst der Ernst Huberti, der war ja damals der Sportschau-Moderator, war eigentlich gar nicht so dafür, weil du ja Amateursportler warst.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss ich dem Hessischen Rundfunk danken. Weil der Amateurfilmer hat das an den Hessischen Rundfunk, damals war da der Leiter, der Holger Obermann, und der hat es dann, wie gesagt, zum WDR. Und der Ernst Huberti, der Chef damals, der auch sehr bekannter Reporter seinerzeit auch war, der muss das Teil wieder zurückgeschickt haben, so nach dem Motto, das ist ein Amateur, wir brauchen hier keine Amateure, ja, und so weiter. Und der muss, aber da weiß man nichts Näheres. Der zweite Schritt war dann, der muss nicht locker gelassen haben, dann der Holger Obermann, und muss das irgendwie, wie weiß bis heute keiner, durchgebracht haben, dass sie das senden. Ja? Und das war ja mitten in der Europameisterschaft, da gab es ja keine Bundesliga und da waren 5 Tore und alle 4 waren deutsche Nationalspieler, wo die in der Nationalmannschaft gespielt haben gegen verschiedene an der Europameisterschaft. Ja? Und ich war dann der Einzige, der jetzt nicht bei einer Europameisterschaft teilgenommen hat, im Gegenteil sogar nur Amateur. Und das Tor, das die unter anderem dabei hatten, war das Siegtor von Horst Rubesch zum 2-1 kurz vor Schluss gegen Belgien, wo wir dann Europameister geworden sind. Und selbst das Tor war nicht Nummer 1, sondern es war der 2. Platz.
Jetzt haben die aber Verletzungen Strich durch die Rechnung gemacht. Also es wurde nichts aus dem Profifußballer. Was ist da passiert?
Ja, und zwar hatte ich dann in den 2 Jahren dann, wo ich in der Amateurmannschaft von Eintracht Frankfurt in der höchsten Amateurklasse Oberliga gespielt habe. Und da kommt es ja dann drauf an, ob man dann Profi wird. Ja. So, und in den 2 Jahren hatte ich leider 2 Operationen und die 2. Operation war das Aus für eine Profikarriere, war eine Operation, wo klar war, ob die überhaupt gelingt, dass ich jemals wieder spielen kann, ja, aber auf jeden Fall nicht so weit, dass ich jeden Tag 2x Training habe, am Wochenende spiel, das hätte die Knochen nicht mehr ausgemacht, ne? So, und so war das halt das Aus dann mit 23 Jahren. Aber ich habe dann trotzdem noch ein paar Jahre bis zum 28. Lebensjahr in der höchsten Amateurklasse und zweithöchsten Amateurklasse noch gespielt und habe dann mit 28 von heute auf morgen also die Karriere dann beendet.
War das nicht schwierig für dich, so ein Kapitel abzuschließen?
Eigentlich normalerweise schon, ne? Aber ich war damals, wo die Saison zu Ende war, ich war von heute auf morgen, habe ich gesagt, ich spiele keinen Fußball mehr. Ja, das ist normal ein Unding, weil mit 28 bist du im besten Fußballalter, hast die Erfahrung, ne, rennst nicht jeden Ball blind hinterher und so weiter. Aber es war einfach so, ich hatte, damals gab es das Wort noch nicht, das kam erst im Nachhinein, denke ich, es war wie so ein Fußball-Burnout. Also ich hatte null Motivation zu trainieren, noch zu spielen. Und das mit 8 Jahren habe ich ja angefangen im Verein. Also genau nach 20 Jahren war dann Schluss. Und bis dahin war Fußball mein Leben. Also das war mein, ja, Götze, kann man sagen.
Aber du hast den Kopf nicht hängen lassen. Du bist dann sehr in der Immobilienbranche bekannt geworden und hast richtig viel Geld gemacht. Du hast in einem Vortrag erzählt, dass du Maßanzüge getragen hast, schicke Krawatten am Flughafen gekauft hast, bei jeder Flugreise, dass du Luxusauto gefahren hast, Luxusapartment. Und plötzlich kommt auch da ein Einbruch. Du hast gekündigt deinen Job. Warum kündigt man so einen erfolgreichen Job?
Ja, das war halt nach 10 Jahren eine Situation, die hat sich so ergeben im Gespräch mit dem damaligen geschäftsführenden Gesellschafter, weil er hatte da vorher was getan, ohne mit mir abzusprechen. Und dann wollte ich einen Termin mit ihm haben und haben den auch bekommen. Und er hat das mir erklärt. Und diesen 20, 25 Minuten, genau kann ich es gar nicht mehr sagen, hat er mir versucht zu erklären, warum er das und das gemacht hat. Und bei mir war in der Zeit, ich habe gar nichts gesagt, ich habe mal genickt oder so, aber in der Zeit gar nichts gesagt. Und dann hat mit mir so innerlich, wie so Reifeprozess oder irgendwas ist da entstanden, wo ich merkte, die Wege gehen auseinander. Ja, wir sind 10 Jahre genau den gleichen Weg gegangen, aber jetzt gehen sie auseinander. Ja, und ich war in meinem Leben immer oder oft konsequent, also 100% oder gar nicht. Ja, so, und das war halt, da habe ich gemerkt, da kann ich meine Leidenschaft 100%, bin ich nicht mehr mit einverstanden. Und dann habe ich einfach im Gespräch gesagt, ja, ab morgen komme ich nicht mehr, ich kündige jetzt nach 10 Jahren.
Du hast dann gedacht, jetzt geht es so weiter mit guten Jobs, aber Fehlanzeige. Wie ging es wirklich weiter?
Ja, ich habe erst mal 2 Monate Pause gemacht. Ich war ja 20 Jahre, ich sage mal, auf der Überholspur unterwegs. Jeden Tag so 12 Stunden auf jeden Fall gearbeitet. Samstag und Sonntag zu Hause auch noch 5, 6 Stunden. Ja. So, und jetzt hatte ich auf einmal Pause. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich auch erst mal 2 Monate Erholungspause. Habe da nichts groß gemacht. Dann gab es die ersten Bewerbergespräche, ja, wo ich auch durch 2 Headhunter dann vermittelt wurde. Und die sind dann immer krachend gescheitert. Und es war so, man hat ja so 1,5 Stunden, manchmal 2 Stunden Bewerbergespräch und ganz zum Schluss kommt immer die berüchtigte Frage, ja Herr Mähler, was wollen Sie denn verdienen? Und dann habe ich so meinen Kurs aufgerufen und dann hast du gemerkt, auf einmal gefühlt 5 Minuten Funkstille, es waren wahrscheinlich nur 2 Sekunden oder 3, ja. Aber da waren die immer dagegenüber irgendwie geschockt von der Zahl, die ich aufgerufen habe. Und für mich war das normal, weil ich da verdient habe, ja, 10 Jahre lang. Und so ging das halt mehrfach, ja, beziehungsweise ich kann mich noch vielleicht, also an das eine und so ging das eh nicht, da hat der Vorstandsvorsitzende hat dann gesagt, ja Herr Mähler, Sie haben bewiesen, dass Sie Ihr Handwerk verstehen, ohne Zweifel, ja, aber wenn meine Chefbuchhalterin sieht, was Sie verdienen, das geht gar nicht, weil Sie sprengen unser Gehaltsgefüge und so weiter. Und so ging das fast in jedem Gespräch ähnlich ab. Bis ich dann nach vielen, so ging das bestimmt ein ganzes Jahr erstmal, und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja gut, dann gehe ich halt mal 20% von meinen Forderungen runter, weil ich hatte halt kein Gefühl mehr für den Markt. Für mich war das normal, dass ich das verdiene in der Position, aber das war für den Markt völlig unnormal. So, und dann bin ich 20% von meinen Forderungen mal runter und dann hatte ich innerhalb von 8 oder 10 Tagen 2 Bewerbergespräche, auch von bekannten Immobilienplayern. Und die hätten mich ja beide eingestellt und dann habe ich aber abgesagt jeweils, noch in dem Gespräch, also zum Schluss vom Gespräch. Ne?
Du hast dich dann in der Zeit, wo du arbeitslos warst, viel mit Esoterik beschäftigt. Warum? Was hat dich da fasziniert dran?
Ja, das war schon der Zeit, wo ich die Auszeit 2 Monate genommen habe. Da bin ich mal so ins Internet, weil die ganze Zeit in meinem Job, da war ich ja nicht im Internet. Ich hatte ja meine Mitarbeiter, die haben immer übers Internet und die ganzen das alles gemacht. Und dann war ich zu Hause und habe gesagt, Mensch, muss ich mal mehr damit beschäftigen und so. Und dann bin ich relativ zügig auf Esoterik-Seiten, New-Age-Seiten gekommen. Und das hat mich so fasziniert, weil das kannte ich ja gar nicht. Ja. Und da habe ich bestimmt jeden Tag mal mindestens im Schnitt 6 Stunden da gelesen. Und ja, das war irgendwie faszinierend.
Auf diese Schiene hast du ja auch deine zweite Frau, glaube ich, kennengelernt, die Dagmar, die neben dir sitzt. Und dir war relativ schnell klar, dass ihr zwei zusammenkommt. Ich glaube, innerhalb von 6 Tagen.
Ja, es war so. Ja, also ich hatte mal ein Interview gegeben mit einem Internetsender. Ja, und da, ich hatte mich auch mit Burnout beschäftigt. Sie war auch selbstständig schon seit Jahren, hat eine Beratung für Persönlichkeitsentwicklung, eine Praxis gehabt und hat auch über das Thema Burnout referiert bei der VHS und so weiter. So, und dann hatte ich aber da ein Wort gesagt, was gar nicht passt. Ich bringe mir die Menschen dazu, dass sie funktionieren, und das geht ja gar nicht. Man soll ja nicht wieder die Menschen im Coaching dazu hingehen, dass sie funktionieren, das sind sie wieder im Hamsterrad, ne? So, und da hat sie mich über Facebook angeschrieben, hat mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben, Herr Mähler, so geht's nicht, so ungefähr. Ja, und ich wusste ja das, aber im Gespräch habe ich das nicht gemerkt, sondern erst danach, wo es schon veröffentlicht war. Dann haben wir dann mal 2 Tage später bezüglich einer Geschäftsbeziehung telefoniert, weil die das gleiche gemacht hat wie ich, ob wir da zusammenarbeiten, ja. Haben da mal telefoniert, so, und dann wieder 2 Tage später hatte ich ganz klar die Eingebung gekriegt, mir soll eine Liebesbeziehung führen. Ja, und habe sie dann angerufen, da war sie erstmal Funkstille am anderen Ende, ja, weil sie da ja überhaupt nicht mit gerechnet hat, ja, wie jetzt Liebesbeziehung, ja, und so weiter. Aber nachdem sie sich dann mal erholt hatte und dann haben wir nochmal telefoniert an dem Tag, dann konnte sie sich damit schon anfreunden.
Ihr seid ja dann zusammengezogen, also Heirat war erstmal keine Rede, ihr wart ja beide geschieden oder du hast dich während der Zeit scheiden lassen. Und dann sitzt ihr eines Tages am Bürotisch, beide am Computer, und du sagst plötzlich zu deiner Frau, ich habe die Wahrheit gefunden.
Genau. Dann sitze ich lese da gerade wie jeden Tag, wir sitzen so gegenüber, Dagmar arbeitet dann auch an ihrem PC, und auf einmal gucke ich so hoch und sage, Dagmar, jetzt haben wir die Wahrheit gefunden. Sie guckt hoch, sag, was? Dann sage ich, es gibt einen himmlischen Gott und es gibt einen kosmischen Gott. Mehr habe ich nicht gesagt, sie wusste sofort Bescheid. Und für diejenigen jetzt, die Zuhörer jetzt sind, kurz die Erklärung, der himmlische Gott ist der Gott der Bibel und der kosmische Gott ist der Gott der Finsternis, der Teufel, der Widersacher.
Also du hast dich dann direkt von der Esoterik quasi losgesagt.
Genau, weil ich schon die ganzen Jahre gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht in diesem Bereich, aber ich konnte es nie erklären. Und da war praktisch innerhalb von einer Sekunde, war wie so ein Schleier, wurde weggezogen, und wir wussten sofort, was Sache war.
Und ihr habt auch direkt alles weggeworfen, was da
direkt am nächsten Tag haben wir alles, was irgendwie, ich sage immer salopp, was irgendwie nach Esoterik gerochen hat bei uns in der Wohnung, haben wir ein Auto vollgepackt mit etliche Kisten, bin zum Wertstoffhof da gefahren und haben alles weggeschmissen. Das waren original verpackte Bücher, Lebenshilfebücher gibt es ja ohne Ende. Der hat mir teilweise noch original verpackt, ja. Butterstatuen, Räucherstäbchen, Wahrsagerkarten, Heilsteine, was weiß ich. Also alles Mögliche haben wir da kistenweise dann weggeschmissen. Und das ist auch richtig so, weil in der Bibel haben wir das ungefähr ein Jahr später erst gelesen. In der Bibel, mir soll alles wegschmeißen, was von der Gegenseite ist.
Dagmar, wie war das denn für dich, so plötzlich das Leben so aufzugeben?
Für mich war das ein Befreiungsschlag. Ich wusste auch sofort, dass der himmlische Gott der wahre Gott ist. Ich hatte sofort ein Fundament, nämlich Jesus Christus. Das wusste ich sofort. Und ich habe alle Last, die ich auf meinem Rücken hatte, die fiel mir in dem Moment runter. Mir wurde ganz leicht und mir wurde wirklich richtig hell. Und da wusste ich, jetzt sind wir richtig, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.
Ihr habt euch ja dann auch direkt einer christlichen Gemeinde angeschlossen, wolltet mitarbeiten, Mitglied werden. Die haben sich ein bisschen schwer getan mit euch. Warum?
Ja, genau. Das war wirklich für uns richtig komisch, weil wir kannten ja keine Gemeinde. Ja, und wir kamen das erste Mal den Sonntag in die Gemeinde und die waren alle so freundlich und haben uns begrüßt per Handschlag. Und naja, haben wir gedacht, das ist Zufall. Aber nächsten Sonntag sind wir wieder hingegangen und es war genau so. Und also jeder stellte Fragen und es waren fast alles die gleichen Fragen. Und uns kam es so vor, die tratschen gar nicht da in der Gemeinde, ne? Und da wollten wir zugehören. Wir haben keinen Sonntag mehr gefehlt in der Gemeinde. Wir sind immer wieder hin, jeden Sonntag, ja. Und es war jeden Sonntag wirklich wie ein Nachhausekommen. Wir kannten das Wort damals noch nicht. Und wir hatten den Wunsch, obwohl wir noch gar nicht so viel in der Bibel gelesen haben, wir möchten gerne zu der Gemeinde gehören, wir möchten gerne aufgenommen werden in der Gemeinde und wir möchten gerne getauft werden. Das war so ein innerlicher Wunsch. Aber wir hatten das noch nicht in der Bibel gelesen, ja. Aber das dauerte. Und da haben wir gedacht, ja, wir müssen geduldig sein. Ne? Wir müssen geduldig sein. Auch noch nicht in der Bibel gelesen, ne? Dass uns eigentlich schwerfällt, geduldig zu sein. Aber wir waren geduldig. Und es war wirklich, ich glaube, es war ein halbes Jahr oder fast dreiviertel Jahr, dass wir jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen waren. Und dann auf einmal, wir wurden eingeladen von den Ältesten zum Mittagessen. Das war uns alles neu. Aber an dem Tag hat sich der Pastor bei uns eingeladen, der Wolfram, und zum Kaffee trinken. Klaus sagt, heute kommt der Wolfram. Ich sage, das ist ja toll. Ja, und dann habe ich dann, so als Frau, habe ich dann zu dem Wolfram gesagt, ich sage, du weißt du, wir wollen ja geduldig sein, aber wann wird das denn mal was mit, dass wir mal in der Gemeinde aufgenommen werden? Ne? Oder wir wollen doch auch so gerne getauft werden. Ne? Und dann sagte der Pastor, ja, Gott möchte noch was vorher von euch. Ja, was denn? Wir beide in einem Wortlaut, ja. Ja, was denn? Ja, Gott hat nicht so gerne, wenn Mann und Frau in wilder Ehe leben. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sagt ihr das denn nicht? 2 Wochen später waren wir verheiratet. Man brauchte keinen Aussagen mehr und deswegen können wir wirklich in 2 Wochen später waren wir verheiratet.
Ihr habt Höhen und Tiefen erlebt. Ihr wart reich, ihr wart arm. Dagmar, du hast mir einmal erzählt, dass du nur noch ein Toastbrot hattest und ein bisschen Marmelade und Margarine. Und Gott hat euch aber immer wieder durchgetragen, seit ihr Christen seid. Und heute bist du, Klaus, bei MAF angestellt. Was ist das genau?
MAF heißt Mission Aviation Fellowship. Das ist ein international christlicher Flugdienst, der in Entwicklungsländern tätig ist für ca. 1000, derzeit 1400 Hilfs- bzw. Partnerorganisationen. Also jede große, mittlere, kleine Hilfsorganisation auf diesem Planeten beauftragt MAF irgendwann für sie zu fliegen in den Entwicklungsländern. Ja? Also wir sind Dienstleister.
Du hast auch erzählt, dass da sehr viele ehrenamtlich unterwegs sind, also gerade auch die Piloten. Und dass das auch manchmal sehr waghalsig ist, auch aufgrund der Pisten. Wieso macht man sowas?
Ja, da wird man berufen von Gott, weil da musst du eine Berufung haben dafür. Und weil die Piloten, die könnten in der freien Wirtschaft natürlich das Vielfache verdienen. Aber die kriegen von Gott das aufs Herz gelegt, dass sie in den Missionsdienst gehen sollen. Und dann gehen die mit ihren Familien, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Piloten, der mit seiner Frau und ein 2 Monate altes Kind, ja, in den Busch dann geht und dafür fliegt. Im Schnitt bleibt ja so ein Pilot oder die Familie so 8 Jahre vor Ort. Und dann kommen die ja wieder zurück und gehen entweder in ihrem alten Beruf zurück oder dann halt fangen dann was Neues an.
Welche Aufgabe hast du? Du bist ja jetzt kein Pilot.
Nein, das werde ich immer wieder gefragt. Ja, ich bin Bodenpersonal. Ich bin für die Verbreitung der Nachricht, MAF bekannt zu machen. In Gemeinden, in christlichen Schulen bin ich unterwegs, auch in Businessorganisationen bin ich unterwegs, die humanitär auch unterwegs sind, ja. Und da stelle ich halt MAF vor.
Was würdest du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen heute noch mitgeben?
Ich kann nur mitgeben, weil meine Frau Dagmar und ich, wir waren in der Welt, so sagt man das, ja viele Jahrzehnte unterwegs und sind erst mit 54, haben wir das Leben dem Herrn Jesus übergeben, sind Nachfolger gewesen. Wir haben das Leben in der Welt ausgekostet, ja. Und das macht keinen Spaß. Das macht vielleicht im Moment immer mal, aber du wirst spüren, wenn du dann ein Ziel hast und das hast du erreicht, so, und das geht dann mal ein paar Tage oder ein paar Wochen und dann willst du das nächste Ziel. Du rennst immer her, willst immer wieder Ziele und dann befriedigt das für einen Moment und dann kommt das nächste Ziel. Aber wehe, es kommt was dazwischen. Dann wird der Boden dir unter den Füßen weggezogen, das ist wie ein Loch. Das war bei meiner Frau, das war bei mir. Und das Einzige, wo man einen Fels hat, das ist mit Jesus Christus. Leben den Herrn Jesus übergeben, ja, dann hat man einen Fels, ein Fundament und da kann man drauf aufbauen. Und deswegen gibt es für Dagmar und für mich nichts anderes, wie noch nur mit dem Herrn Jesus unterwegs sein und das Evangelium verkünden. Und ich kann nur sagen, jeder, der sich noch nicht dem Herrn Jesus anvertraut hat und Nachfolger ist, der sollte das so schnell wie möglich machen.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.